So, Anne, die Fritteuse, die läuft. Schön. Wie willst du denn jetzt deine Pommes? So schön knusprig oder lieber so kartoffelig weich?
Ich krieg jetzt Hunger, danke.
Ja klar, also ich mag es lieber knusprig, kann ich sagen.
Ja, wobei ist schon auch so ein bisschen eine Sauerei mit dem Frittenfett. Also zu Hause, ehrlich gesagt, reichen mir Ofenpommes.
Warum reden wir über Pommes? Weil sich diese Woche was verändert hat. Und zwar an Tankstellen. Ihr könnt nämlich ab sofort Sprit kaufen, der überhaupt kein Erdöl mehr enthält. Unter anderem fährt das Auto dann mit altem Frittenfett. Ja, ob das eine gute Idee für Klima und Umwelt ist, klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Und zwar mit Anne Preger.
Und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir reden hier ja jede Woche drüber, was es Neues gibt bei Umwelt, Klima und beim Thema Nachhaltigkeit.
Ja, und seit dieser Woche dürfen neue Dieselsorten angeboten werden. Es darf jetzt anteilig mehr Biosprit mit dazugerührt werden beim Diesel. Und eine Sorte heißt HVO 100 und da ist überhaupt kein Erdöl mehr drin.
Und stattdessen dann eben auch Frittenfett. Was ich mich bei dem Thema ziemlich direkt gefragt habe, wie viele Leute fahren denn eigentlich überhaupt noch Diesel? Also gefühlt nach diesen ganzen Skandalen der letzten Jahre um Abgase und Manipulationen und so?
Also in Deutschland sind immer noch über 14 Millionen Dieselautos unterwegs. Der Marktanteil, der liegt also immer noch bei fast 30%. Und dazu kommen noch Millionen von Lastwagen, Traktoren und so weiter. Das sind ja auch quasi alles Diesel.
Dieselfahrzeuge sind weiterhin viele unterwegs. Und was ist das jetzt genau für Zeug, was man bei denen in den Tank kippt? Also jenseits von vielleicht Frittenfett, wahrscheinlich ja nicht nur. Mach mal eine kurze Zusammenfassung bitte, Klaus.
Na dann los, also ich fange mal mit dem Namen an.
Die Basics.
HVO 100 steht für Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl und die 100 eben für 100%. Im Grunde kann da sehr viel unterschiedliches Zeug drin sein, Pflanzenöl und Fett, aber auch tierische Fette, zum Beispiel Schlachtabfälle, obwohl das Ganze ja Vegetable Oil heißt. Auch Bioabfall, Gülle, Klärschlamm, Stroh oder Holzreste können drin sein und hydriert heißt das Ganze, weil es mit Wasserstoff behandelt wird, damit diese Masse dieselähnlicher wird. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass so ziemlich alles, was irgendwie noch Fettanteile hat, zu Diesel verarbeitet werden kann. Deshalb wird der Kraftstoff an Tankstellen auch unter dem Kürzel XTL verkauft. Das heißt X to Liquid. Das X steht für die vielen Stoffe und Abfälle, die zu Diesel verarbeitet werden können.
Njam, njam. Aber eine neue Entwicklung ist das ja jetzt eigentlich nicht. Also, dass Kraftstoffen andere Sachen beigemischt werden können, das kennen wir ja schon seit vielen Jahren.
Genau, also das ist nicht neu. Biodiesel, der in Deutschland oft aus Raps hergestellt wird, der wird schon lange beigemischt. Und auch HVO ist schon in den aktuellen Kraftstoffen drin, aber eben nur zu einem kleinen Prozentsatz bisher.
Und dieses neue 100%ige HVO, das ist jetzt für alle Autos geeignet, also zumindest für alle Diesel-Pkw?
Offiziell nicht, inoffiziell aber wohl schon. Also eigentlich muss jeder Autohersteller eine Empfehlung abgeben für seine Modelle, dass die HVO 100 tanken dürfen. Das haben einige Hersteller jetzt schon gemacht. Bei neueren Autos findest du auch einen Aufkleber im Tankdeckel mit dem XTL-Hinweis. Fachleute gehen aber davon aus, dass im Grunde alle Dieselmotoren das vertragen.
Okay.
Es ist halt nur noch nicht für jeden Motor einzeln getestet worden. Das hat dann was mit der Gewährleistung zu tun. Also wenn du sicher gehen willst im Netz, gibt es eine Freigabeliste, die haben wir verlinkt hier. Aber dieser Kraftstoff, der verbrennt, eigentlich sogar sauberer als normaler Diesel. Und Berichte über Probleme, die sind nicht zu finden.
Naja, aber du hast ja gerade gesagt, der Kraftstoff ist ja überhaupt erst seit dieser Woche offiziell zugelassen in Deutschland. Da ist es jetzt vielleicht ja auch gar nicht verwunderlich, dass es da noch nicht viele Berichte über mögliche Probleme gibt.
Da hast du recht, in Deutschland geht es jetzt erst los. In anderen Ländern ist es aber schon längst zugelassen.
Ah, okay.
Ja, in Österreich zum Beispiel, in Skandinavien, in den Niederlanden, in Italien und so weiter. Da ist Deutschland jetzt vergleichsweise spät dran. Und der ADAC, der geht davon aus, dass der neue Sprit auch nur langsam an die Tankstellen kommen wird. Das bieten gerade nur wenige an. Es ist aber auch teurer als normaler Diesel, muss man sagen. Oft so 15 bis 20 Cent.
Pro Liter.
Pro Liter. Mhm. Und weil die Herstellung auch teurer ist, ja, dafür ist er in Deutschland von der CO2-Steuer befreit.
Er ist von der CO2-Steuer befreit, aber muss man natürlich fragen, ist er denn zu Recht befreit? Also ist der neue Sprit wirklich besser fürs Klima, für die Umwelt? Es klingt ja im ersten Moment schon auch erstmal gut, keine fossilen Energien im Tank.
Ja, aber so einfach ist es natürlich nicht. Also bis zu 90% weniger CO2 entstehen durch HVO100 verglichen mit einem normalen Dieselkraftstoff. Das ist der Werbeclaim. Mhm. Die Pflanzen, aus denen der Kraftstoff ursprünglich stammt, die haben das CO2 ja vorher schon aus der Luft aufgenommen. Beim Verbrennen setzen sie es wieder frei und dabei wird kein zusätzliches CO2 in die Luft gepustet.
Aber du sagst bis zu 90% weniger CO2. Das kann ja jetzt, ehrlich gesagt, alles heißen.
Richtig. Und da kommt es halt schwer darauf an, was du alles mit reinrechnen willst und was nicht. Das ist nämlich gar nicht so easy. Also das kommt vielleicht von der, naja, etwas romantischen Vorstellung, sage ich mal, dass die Pommesbude um die Ecke ihr altes Frittenfett abgibt und das wird dann in die nächste Raffinerie in der Nähe gefahren. Ja, und da wird dann schöner Diesel draus gemacht.
Ja, Klaus, was du so unter Romantik verstehst.
Ja. Also in Wirklichkeit werden Altöle und Abfallfette weltweit gehandelt. Ein führender Hersteller aus Finnland zum Beispiel bezieht das aus Dutzenden Ländern aus allen Kontinenten. Das ist ein globales Produkt. Umweltorganisationen, die kritisieren das, die sagen, es ist völlig unnötig, solche Produkte aus Asien zum Beispiel zu importieren, damit das hier dann in Autos verbrannt werden kann. Und sie befürchten, dass es zu Betrug kommen kann, dass zum Beispiel Palmöl untergemischt wird.
Für dessen Herstellung dann Regenwald vorher abgeholzt wurde oder so.
Kann sein, ja.
Ja, also gut, da sind die Transportwege, die man eigentlich mit einrechnen muss. Die Lieferketten sind nicht so richtig überschaubar. Und dann kommt ja auch noch die Herstellung von HVO 100, was ja auch nochmal Energie kostet.
Ja, und du brauchst ja eben Wasserstoff dabei. Und das wird aktuell vor allem mit Erdgas erzeugt.
Fossilem Erdgas.
Genau.
Momentan noch. Da stellt sich natürlich dann unterm Strich schon die Frage, ist dieser neue Sprit wirklich besser als der normale Diesel aus fossilen Energien?
Ja, wenn du das Bundesverkehrsministerium fragst, dann ist das auf jeden Fall besser. Das sagt, es sind zwar nicht die möglichen 90% weniger, aber schon 87% weniger CO2.
Wow.
Ja. Ja, die trotz Wasserstoff da hinten rauskommen. Mhm. Umweltverbände, die gehen von viel schlechteren Werten aus. Unter anderem Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und der NABU haben ein gemeinsames Papier herausgebracht zum Thema HVO, in dem sie die Kritik an dem Kraftstoff gesammelt haben. Fazit, das ist höchstens eine Nischenlösung.
Weil es von dem Zeug gar nicht so viel gibt, dass alle das tanken könnten.
Ja, das ist ein Argument. Die Abfallstoffe, die reichen nur für einen Bruchteil der Autos, die unterwegs sind. Das Umweltbundesamt, das geht davon aus, dass bestenfalls 1% der Energie, die im Verkehrssektor gebraucht wird, durch Abfall und Restesprit abgedeckt werden kann. Dazu kommt, dass für HVO teilweise auch Pflanzen extra angepflanzt werden. Das sind also nicht nur Reste, die da verarbeitet werden. Da werden Flächen genutzt, die dann auch für die Nahrungsmittelproduktion hätten genutzt werden können.
Was ja das alte Argument ist, Teller oder Tank. Also ja. Warum sollte man bei weltweiter Nahrungsmittelknappheit Anbauflächen jetzt nutzen, um Biokraftstoffe herzustellen?
Ja, genau. Und die Umweltorganisationen, die sagen auch, viele der Abfallstoffe sind gar keine Abfallstoffe. Die werden jetzt schon eingesetzt und gebraucht in der Industrie. Verbrennen ist da die letzte Option, sagen Greenpeace und Co.
Okay, aber wie sieht dann die Lösung aus? Also wenn ich denn schon tanke, was dann am besten?
Ja, also unterm Strich kann man sagen, dass HVO 100 schon eine bessere CO2-Bilanz hat als normaler Diesel. Wegen der ganzen Unwägbarkeiten und Verlagerungseffekte ist das aber nicht unbedingt garantiert, betonen die Umweltverbände. Die befürchten vor allem, dass Produkte wie HVO 100 die Verkehrswende abwürgen könnten.
Weil man dann sagen kann, jo, ich fahre meinen Diesel einfach weiter und ich steige eben nicht auf ein sparsames kleines E-Auto um, was klar besser wäre fürs Klima als ein Verbrenner. Oder noch freundlicher, ich steige auf Bus, Bahn und Fahrrad um.
Genau, also ändern muss ich so oder sowas.
Klimapragmatismus, das ist das Gebot der Stunde.
Das hat Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen diese Woche in Berlin gesagt.
Und damit meint er unter anderem einen neuen Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett jetzt auf den Weg gebracht hat.
Dieses Gesetz soll mithelfen, dass Deutschland es schafft, bis 2045 klimaneutral zu werden. Und das schauen wir uns jetzt genauer an.
So wie beim neuen Diesel geht es auch hier um das Treibhausgas Kohlendioxid. Das soll nicht mehr aus den Schornsteinen in die Luft kommen. CO2 soll in Zukunft aufgefangen und genutzt werden oder in den Untergrund verpresst und gespeichert werden.
Das nennt sich CCS, Carbon Capture and Storage. Das war bislang in Deutschland explizit verboten. Das soll sich jetzt ändern. Und in der neuen Fassung soll das Gesetz die Speicherung des CO2 tief im Meeresboden erlauben, außerhalb von Meeresschutzgebieten. Und außerdem sollen Bundesländer die Chance bekommen, in Zukunft selbst zu entscheiden, ob es bei ihnen im Gebiet auch an Land erlaubt sein soll.
Und du hast dich da schlau gemacht. Wie stelle ich mir das Ganze jetzt praktisch vor?
Also CO2 aus Industrieanlagen zum Beispiel soll aufgefangen werden und in hochkonzentrierter Form Richtung Nordsee transportiert werden. Vor allem über Pipelines, die aber auch erstmal noch gebaut werden müssen. Und tief unter der Nordsee dann, da gibt es so in der Tiefe von 1000 bis 4000 Metern Sandsteinschichten mit vielen luftigen Poren. Da war früher mal Erdgas drin, das hat man rausgeholt. Und stattdessen lässt sich genau da rein jetzt CO2 als Gas reinpressen. Und von oben sind diese Sandsteinschichten abgedichtet, natürlicherweise durch Tongestein. Also es ist quasi ein Endlager für CO2. Und so eine Einlagerung, die wird auch schon gemacht, zum Beispiel in Norwegen seit Mitte der 1990er Jahre erfolgreich.
Und du hast gesagt, dass dafür unter anderem Pipelines gebaut werden müssen. Das klingt jetzt erstmal teuer, würde ich sagen.
Ja, ist es auch. Und was auch teuer ist, die Anlagen, mit denen man aus Abgasen das CO2 überhaupt erstmal rausfischt und daraus dann eben nahezu reines Kohlendioxidgas macht. Also es ist im Zweifelsfall billiger, die Abgase gar nicht erst entstehen zu lassen. Aber es gibt Bereiche, in denen das nicht wirklich geht. Und für die soll CCS eine Chance sein.
Dieses Gesetz adressiert vor allem die Bereiche, die nicht oder nur schwer anders klimaneutral gemacht werden können. Vor allem die Zementindustrie.
Ja, das sagt Wirtschaftsminister Habeck. Aber was sagen denn Klimaforscherinnen und Forscher zu CCS?
Also der Weltklimarat, der auch die Weltklimaberichte schreibt, der sagt auch, dass es Bereiche gibt, wie eben zum Beispiel die Zementindustrie, wo die Technologie notwendig ist, um klimaneutral zu werden.
In dem Fall gehen wissenschaftliche Einschätzung und Politik also zusammen, gleiche Meinung.
Mhm. Aber bei der Stromerzeugung, da gehen Weltklimarat und Bundesregierung auseinander. Der Weltklimarat warnt davor, dass man CCS bei Kraftwerken nutzt. Das will die Bundesregierung jetzt aber auch erlauben, zumindest für Gaskraftwerke. Und das wiederum findet dann die Umweltorganisation Germanwatch problematisch. Das Argument, weil dadurch dann der Umstieg auf komplett erneuerbare Energien für die Stromgewinnung verzögert werden könnte.
Dann sind wir jetzt angekommen bei der Kritik offenbar und bei den Bedenken. Was gibt's denn da noch?
Also Greenpeace kritisiert unter anderem, dass nicht klar ist, wie lange denn das Kohlendioxid da wirklich im Untergrund bleibt. Also ob diese Endlager lange, lange dicht halten. Und die Deutsche Umwelthilfe, die sieht massive Gefahren für das Ökosystem Nordsee.
Und was sagt die Wissenschaft dazu?
Also es gibt Stimmen aus der Wissenschaft, die da deutlich weniger skeptisch sind. Also ein Forscher vom Kieler Geomar-Institut zum Beispiel hat sich die möglichen Risiken in Norwegen und in der Nordsee angeschaut. Und der hält CCS für sehr sicher. Seine Einschätzung sieht so aus, wenn das CO2 einmal unten in der alten Gaslagerstätte drin ist, dann bleibt es da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr lange. Das, was entweicht, das passiert wohl am ehesten in dem Moment, wenn man das Gas in den Untergrund leitet.
Das ist jetzt das, was in der Nordsee passiert oder unter der Nordsee. Und was ist mit CCS an Land? Also das könnten die Bundesländer ja dann bald erlauben, wenn die wollen.
Dazu hat sich die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, zu Wort gemeldet. In der sind viele Forschende Mitglied. Und deren Standpunkt ist, wenn sorgfältig nach passenden Standorten gesucht wird und auch transparent und offen darüber gesprochen wird und wenn das dann sorgfältig laufend überwacht wird, dann spricht aus wissenschaftlicher Sicht auch nichts gegen CCS an Land, sagt die Leopoldina.
Und aus der Wirtschaft gibt es dann vermutlich auch Zustimmung für den Gesetzentwurf, oder?
Ja, zum Beispiel eben auch aus der Zementindustrie, wobei selbst Industrievertreter sagen, CO2 gar nicht erst entstehen lassen, das kommt billiger.
Klar, okay. Aber wann könnte es denn jetzt losgehen in Deutschland mit dieser CO2-Speicherung? Wann geht's ab?
Das wird noch ein paar Jahre dauern. Also erstmal muss das Gesetz noch durch den Bundestag und den Bundesrat. Und dann muss ja dafür auch noch so einiges an Infrastruktur gebaut werden. Es ist so, CCS soll ja helfen, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral ist, habe ich gesagt. Und um dieses Ziel zu erreichen, da müsste CCS dann aber ab 2030 auch wirklich am Start sein. Okay. Davon geht die Bundesregierung aus. Fürs nächste Thema gehen wir gedanklich nochmal ans Meer. Und zwar schauen wir auf den Anstieg des Meeresspiegels.
Da gibt es neue Erkenntnisse. Und einige dieser Erkenntnisse, die finden wir ja ziemlich überraschend.
Also im ersten Moment scheint die Sache ja ziemlich klar zu sein. Wenn es auf der Erde durch den menschgemachten Klimawandel wärmer wird und auch das Meerwasser wärmer wird, dann dehnt sich das aus.
Und der Meeresspiegel steigt.
Und außerdem schmelzen durch die Wärme Gletscher an Land und das Schmelzwasser fließt dann auch ins Meer.
Ja, und der Meeresspiegel steigt.
Und das lässt sich auch schon beobachten. Seit dem Jahr 1900 ist weltweit gesehen der Meeresspiegel um 21 Zentimeter angestiegen, im Schnitt. Und bis zum Jahr 2100 kommt laut Klimamodellen nochmal bis zu ein ganzer Meter dazu. Im allerschlimmsten Fall auch noch mehr.
Also je nachdem, wie viel Klimaschutz wir dann noch wirklich betreiben.
Genau.
Okay. Das sind aber jetzt, wie gesagt, nur weltweite Durchschnittswerte. Die Weltmeere, die sind ja aber kein Eimer, in dem das Wasser jetzt überall gleich ansteigt, sondern der Meeresspiegel, der steigt je nach Ort auf der Erde ja unterschiedlich stark an.
Und das Krasse daran ist, an manchen Orten kann der Wasserstand sogar sinken. An solchen Effekten forschen verschiedene Wissenschaftsteams aktuell. Und einer der Orte, an denen der Meeresspiegel gerade sinkt, ist ausgerechnet Grönland.
Das ist also eine Rieseninsel, auf der gerade viele Gletscher schmelzen und Schmelzwasser ja zusätzlich ins Meer gelangt. Anne, du hast dir das genauer angesehen. Sag, wie kommt das jetzt, dass es da sinkt?
Dahinter steckt Physik, also genauer gesagt Gravitationskraft, also die Tatsache, dass eine große Masse anziehend wirkt. Und das heißt im Fall von Grönland, die Insel hat eine große Masse aus Gestein und Eis und diese Masse wirkt anziehend auf das Meerwasser rund um die Insel. Und die Folge ist, wenn man jetzt eine gigantische Wasserwaage quasi von Grönland Richtung offenen Atlantik legen würde, dann wäre die Wasserfläche nicht eben, sondern die würde so ganz leicht Richtung Grönland ansteigen.
Ja, und wenn jetzt auf Grönland die Gletscher schmelzen,
dann verliert die Insel dadurch an Masse. Das heißt, sie wirkt nicht mehr ganz so anziehend wie vorher. Und die Folge ist, dass eben an der grönländischen Küste der Meeresspiegel im Vergleich zu vorher sinkt. Aber woanders, weit entfernt, steigt er dann dafür an. Denn es ist ja jetzt durch Schmelzwasser mehr Wasser im Meer und es muss irgendwo hin.
Ja, es muss irgendwo hin, aber also wie findet man das raus? Wo landet das dann letztendlich, das Wasser?
Also sowas findet man raus mit Hilfe von Satelliten aus dem All. Die können Millimeter genau vermessen, wie hoch das Wasser wo steht. Und dann lässt sich eben mit Klima- und Ozeanrechenmodellen hochrechnen für die Zukunft, wie sich das weiterentwickelt. Wer sich sowas mal anschauen will, es gibt dafür auch interaktive Karten im Netz, zum Beispiel bei der US-Weltraumbehörde NASA. Und wir Menschen, wir vergrößern die Wassermenge im Meer auch nicht nur dadurch, dass wir jetzt Gletscher zum Schmelzen bringen, sondern auch dadurch, dass wir massenhaft zum Beispiel Brunnen bohren auf den Kontinenten, um Grundwasser zu entnehmen, das dann nutzen und das dann als Abwasser auch Richtung Meer schicken.
Aber macht das dann so viel aus für den Meeresspiegel?
Offensichtlich schon. Also dazu gibt es auch eine neue Studie eines australischen Forschungsteams und das hat ausgerechnet, so 3/4 des zusätzlichen Wassers im Meer kommt von den schmelzenden Gletschern, aber 1/4 kommt eben auch aus der Förderung von Grundwasser und durch Entwässerung und so. Und das lässt eben dann die Wasserstände zusätzlich ansteigen.
Also mal konkret jetzt, du sagst ja, es gibt im Netz Weltkarten, auf denen man sich das genau angucken kann, jetzt wo in den nächsten Jahrzehnten der Meeresspiegel wie heftig dann steigt. Mhm. Dann sag mal bitte, an welchen Küsten ist der Anstieg denn besonders heftig? Und also wie sieht es jetzt auch bei uns aus, an der deutschen Nordseeküste, an der Ostseeküste?
Also bei uns sagen die Prognosen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts so rund 50 bis 70 Zentimeter auf den Meeresspiegel draufkommen. Deutlich heftiger wird es an vielen Orten an der Ostküste der USA. Aber wenn es jetzt darum geht, wie gefährlich der Anstieg für Menschen an Küsten ist, dann reicht es nicht aus, dass man nur auf Wassermassen in den Meeren schaut. Das ist nämlich momentan nicht das Einzige, was sich gerade auf der Erde verändert, sondern zusätzlich sacken gerade viele Küstenregionen der Erde Jahr für Jahr ab. Das heißt also, relativ zum Land steigt das Meer zusätzlich an.
Und wie kommt das, dass die Küsten dann an verschiedenen Orten absacken?
Also eine Hauptursache hat auch wieder mit Grundwasser oder mit Bergbau zu tun. Wenn man aus dem Boden Wasser entfernt oder Öl oder Gas hochpumpt oder wenn zum Beispiel Moorböden entwässert werden, dann fehlt im Untergrund ja was und nach senkt sich der Boden ab, teilweise um mehr als 25 Zentimeter, also so knapp 2 Treppenstufen.
Pro was? Pro Jahr oder was?
Genau.
Okay. Und das passiert auch bei uns so krass?
Also bei uns an deutschen Küsten passiert das zum Glück kaum, wenn dann im Millimeterbereich. Aber grundsätzlich ist Landabsenkung ein Effekt, den man immer bei sowas mit einrechnen muss. Und wenn man das tut, dann kommen wir in Deutschland an der Nord- und Ostseeküste laut einer Studie von einem Hamburger Forschungsteam noch vergleichsweise glimpflich weg. Die haben nämlich hochgerechnet, wenn sich die Erde um 1,8 Grad erwärmt.
Das wäre ja eher so ein günstiges Szenario, muss man fast sagen, mittlerweile.
Genau. Ja. Dann wären im Jahr 2100 insgesamt rund 1000 Quadratkilometer in Deutschland überflutet an verschiedenen Orten. Das wäre zusammengerechnet so eine Fläche, die schon größer wäre als Rügen. Und es wären rund 5500 Menschen betroffen, deren Zuhause eben wegen dem höheren Meeresspiegel unter Wasser stünde. Und zwar selbst mit den schon vorhandenen Deichen und sonst dem Küstenschutz.
Wie schlimm würde es laut der Studie denn werden jetzt, wenn wir keinen Hochwasserschutz hätten an den Küsten?
Dazu hat das Forschungsteam so eine Karte gemacht, wo man das vergleichen kann mit Küstenschutz und ohne Küstenschutz. Und der Unterschied, der sieht schon heftig aus. Also ohne Deiche wären 500.000 Menschen betroffen und Städte wie Hamburg, Oldenburg und Bremen lägen am Meer. Orte wie Emden, Wilhelmshaven oder St. Peter-Ording wären landunter.
Wären, also zum Glück, weil wir diesen Hochwasserschutz hier haben. Aber da sieht man mal, wie wichtig das auch ist. Ne?
Ja. Ja, und viele ärmere Länder auf der Erde haben eben keinen oder kaum Küstenschutz. Also die heftigsten Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs werden da auftreten, wo viele Menschen im Tiefland leben und bislang eben zu wenig zum Schutz getan wird. Genannt werden da unter anderem Millionen Metropolen wie Manila auf den Philippinen oder Bangkok in Thailand.
Und es gibt ja auch noch viele Inseln, die dann immer weiter überschwemmt werden.
Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel diese Woche Meldungen aus Panama, wo gerade Menschen eben von einer Insel umgesiedelt werden aufs Festland. Insgesamt bedroht diese Kombi aus Meeresspiegelanstieg und Landabsenkung in Zukunft, Studien zufolge, mehr als 400.000.000 Menschen weltweit.
Das ist viel, ja. Also fassen wir mal zusammen. Der Klimawandel, der lässt den Meeresspiegel fast überall ansteigen. Aber in Ausnahmefällen kann der Wasserstand auch sinken. Am gefährlichsten wird das für Menschen da, ja, wo es kein Geld gibt für Küstenschutz und wo das Land noch zusätzlich absinkt, weil da Wasser oder andere Sachen aus dem Boden geholt werden.
Mhm. Wenn ihr euch dazu jetzt nochmal Karten angucken wollt oder euch die Studien dazu interessieren, die haben wir euch in die Shownotes dieser Folge gepackt.
Was geht?
An dieser Stelle sprechen wir drüber, was schon gut läuft beim Klimaschutz und wie es noch besser geht.
Heute gibt es ganz gute Nachrichten aus den USA, zweitgrößter Verursacher von CO2 nach China. Aber in den USA ist offenbar was in Bewegung.
Da wird nämlich immer mehr in grüne Technologien und erneuerbare Energien investiert. Letztes Jahr waren das 220 Milliarden Euro. Das sind 40% mehr als im Jahr davor. Und das sind Zahlen, die kommen aus einem Forschungsprojekt namens Clean Investment Monitor.
Ein Grund für den Anstieg sind massive Subventionen, die Unternehmen vom Staat bekommen, um zum Beispiel Batteriespeicher zu bauen oder Solarmodule. Aber auch E-Autos werden gefördert oder auch Wärmepumpen.
Wobei man sagen muss, die USA haben da einfach auch noch so ein bisschen Nachholbedarf, so im Vergleich zu, sagen wir, Deutschland. Ja. Also bei uns ist zum Beispiel der Ökostromanteil doppelt so hoch wie in den USA.
Aber es passiert auch da was. In den USA wird die Wirtschaft weiter umgebaut, selbst in Bundesstaaten, die lange Zeit nur wenig fürs Klima getan haben.
Also eine gute Nachricht zum Schluss. Klaus, was ist dir in dieser Folge besonders hängen geblieben?
Ja, der Meeresspiegel, ne? Also, dass der durch den Klimawandel auch sinken kann, das finde ich
und
schon.
Und zwar ausgerechnet in Grönland.
In Grönland, das ja völlig abstrakt ist. Das ist schon ja interessant, mehr aber auch nicht, weil ja letztendlich ist das Problem ja nach wie vor da. Es steigt ja doch fast überall an.
Ja, das stimmt.
Und bei dir, was war es bei dir?
Also dieses HVO 100, das merke ich mir jetzt, also dieser Reststoffdiesel, dass der nicht vegan ist, sondern dass da im Zweifelsfall auch Tierisches mit drin sein kann, ja, das fand ich bemerkenswert.
Theoretisch auch nicht zu knapp, das stimmt, ja.
Eine Sache noch?
Ja, wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, dann schreibt uns gerne unter updateerde@deutschlandfunknova.de.
Ihr könnt uns aber auch Sprachnachrichten schicken über WhatsApp oder über iMessage und zwar an 0173 540 1163.
Deine Minute Natur.
Ja, zum Schluss nehmen wir euch noch mal mit in die Schweizer Berge.
Stellt euch vor, ihr seid 1600 Meter hoch auf einem Bergrücken mit grünen Kuhweiden und Bäumen.
Und ihr hört die Vögel zwitschern.
Und ihr schaut runter auf den Vierwaldstätter See und rüber auf die schneebedeckten Gipfel der Alpen.
Das könnt ihr jetzt eine Minute machen. Ich bin Klaus Janssen, sag bis denn.
Und ich bin Anne Präger und sag ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.